Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Moin, mein Name ist Gerrit.
Und mein Name ist Andy. Hallo. Und wir begrüßen euch hier heute zur allerersten Folge NewgirlCast. Und wer da jetzt ein bisschen stutzig wird und sagt, das habe ich schon mal gehört, der ist entweder Spanier oder hat direkt auf Herz und Nieren geprüft, ob es unseren Namen nochmal gibt. Denn das haben wir nicht wirklich getan. Und ja, so haben wir schon mal unseren ersten Fauxpas geleistet, bevor es überhaupt richtig losgeht. Denn es gibt schon einen Fallout-Podcast aus Spanien, Mexiko. Auf jeden Fall spanischsprachig. Die reden viel, viel über Fallout 76, habe ich so mit meinen billigen Spanischkenntnissen aus den Texten und Folgenbeschreibungen herausgefiltert. Die haben aber ihre letzte Folge vor mehr als 2 Jahren released. Die Instagram-Seite hat 0 Follower, folgt niemandem und hat keine Beiträge. Von daher würde ich sagen, wir sind der NewgirlCast Deutschland. Und so wollen wir eigentlich direkt weitermachen. Hast du doch noch was zu sagen, Gerrit?
Ja, das nehme ich tatsächlich auch voll auf meine Kappe. Also das darf auch gerne jeder wissen. Das wäre meine Aufgabe gewesen, das so ein bisschen einmal zu checken. Ich hätte alles schwören können, dass ich das auch getan habe. Aber wie mein Hirn so funktioniert, ich habe es halt nicht getan. Ich glaube, ich habe so in Euphorie, dass das jetzt endlich losgeht, ja, halt einfach nicht gecheckt, ob es bei Spotify, so das Naheliegendste, das gibt.
Ich kann mich an meine Titelidee gar nicht mehr wirklich erinnern, aber ich habe deine Titelidee gehört und dachte, ja, das ist jetzt nicht super originell, aber es ist kurz und knackig und auf jeden Fall direkt in Bezug zu Fallout, deswegen dachte ich, ja, super, und bin davon ausgegangen, dass du, wenn du sowas pitchst, das vorher kontrolliert hast. Aber ey, ich mache dir keinen Vorwurf, ich habe auch schon viele, viele Schnitzer mir geleistet.
Ja, lässt sich auch Podcast-Projekten.
Eben, also lies es schon, aber es wäre mit einer Menge Aufwand verbunden, dass ich das alles wieder rückgängig mache und wir alles nochmal neu aufrollen. Deswegen, NewgirlCast Deutschland, hier sind wir. Bitte, bitte schwärzt uns nicht bei den spanischen Behörden an, deswegen. Ja, willkommen zur ersten Folge. Erstmal eine fette Spoilerwarnung. Was wir hier machen, ist ein Lore-Podcast und wer da nicht kalt überrascht werden möchte, der sollte jetzt besser ausschalten, denn wir werden viel, viel in den verschiedenen Fallout-Medien herumspringen und überall spoilern. Aber heute reden wir gar nicht so direkt über das, was in den Spielen passiert, sondern eher die Vorgeschichte dazu. Denn wie ist die Fallout-Welt zu der geworden, die wir alle kennen und lieben? Wie sind diese verstrahlten Wastelands entstanden? Warum sind die Vaults überhaupt belebt? Und was hat die chinesische Regierung damit zu tun?
Genau, beziehen tun wir uns dabei tatsächlich auf das, was wir aus den Spielen rausgeholt haben und auf Fallout Fandom als Quelle, einfach weil die richtig gut ist, also so ein Fallout Wiki. Ich finde, da ist schon richtig gut recherchiert worden, teilweise halt auch viel, selbst die nochmal mit neuer Quellenangabe und so, und auch richtig gut.
Absolut, ja. Also das ist
verbinden
auch,
wir halt
ja,
mit unserem aktuellen politischen Wissen.
So ein bisschen, ja. Ich finde tatsächlich das deutsche Fallout Wiki echt gut, das deutsche Fallout Fandom. Ich finde, ganz vielen anderen fiktiven Universen lässt immer die deutsche Version so ein bisschen zu wünschen übrig. Da muss man immer ein bisschen doch immer noch mal mit dem amerikanischen Wiki abgleichen. Ne? Aber ja, ich finde, das Fallout-Fandom macht eine wirklich gute Figur. Die haben auch einen Discord, da wollte ich unbedingt mal raufspringen, wollt uns da mal vorstellen, auf das wir in der Luft zerrissen werden. Aber ja, wundervoll, ganz, ganz toll und da ziehen wir wirklich viel raus. Aber wir sind natürlich auch begeisterte Fallout-Spieler, deswegen einiges habe ich auch aus den Spielen. Ja, um das Ganze zusammenzufassen, was da passiert ist. Die beiden Supermächte Amerika und die Volksrepublik China zündeten quasi gleichzeitig ihr gesamtes Atomwaffenarsenal und verwandelten den Planeten Erde in einem kurzen, aber sehr, sehr intensiven Dritten Weltkrieg zu einem postapokalyptischen Ödland. In den Feuern des Großen Krieges wurde nahezu die gesamte Weltbevölkerung ausgelöscht und uns wurde die fiktive Realität des Fallout-Universums geschenkt. Das ist im Prinzip kurz und knackig das, was wir jetzt so ein bisschen aufdröseln.
Ja, und tatsächlich ganz spannend ist, wovon ich halt, als ich das erste Mal Fallout gespielt habe, auch ausging, dass ich so dachte, das wäre so unsere Zukunft. Aber nein, tatsächlich ist es so, dass bis 45, 61 irgendwo so dazwischen verläuft das geschichtlich relativ parallel. Also es gibt hier und da im Mittelalter ein paar Quellentexte irgendwo in Spielen, so kleine Side-Nice-Infos,
wo total.
So minimale Abweichungen sind.
Genau, immer mal Namen, so geckigerweise irgendwelche Vornamen von amerikanischen Präsidenten getauscht und sowas. Und wir haben ja auch das Fallout 1 Intro und da ist ja auch die Rede, dass Krieg ja immer gleich bleibt. Das ist ja dieses ganz, ganz ikonische War Never Changes. Und da wird auch tatsächlich Deutschland erwähnt und dass aus dem zerbombten Deutschland des Zweiten Weltkriegs ja eine wirtschaftliche Supermacht entstanden ist.
Ja, so genau, was halt auch wieder Parallelen zu heute zieht. Ne? Also ich meine, genau. Wir sind von 45 aus einem zerbombten Land zu einer doch der Industrienation der Welt geworden. Also von daher, das greift es halt schon mit auf. Ne?
Ja, und das lässt ja auch darauf schließen, dass bis zum Zweiten Weltkrieg tatsächlich die Geschichte relativ parallel verlaufen ist.
Ja, genau, ist auch so. Ne? Und irgendwo dazwischen koppelt sich das dann so ein bisschen ab. Der größte Unterschied, den man gleich so vorwegschieben kann, weswegen auch dieser 50er-Jahre-Look so ein bisschen herrscht, ist halt, dass zwei Sachen nicht passiert sind. Zum einen ist der Mikrochip nie erfunden worden. Das ist halt, gerade wenn wir uns unsere heutige moderne Zeit angucken, diese ganzen Entwicklungen, alles, als die Computer immer kleiner wurden, Smartphones entstanden und so weiter und ja auch immer weniger Energie brauchten, ist halt nur daher gekommen und auch unsere Fernseher immer größer und besser wurden, weil halt die Technik, die da drin steckt, immer kleiner wurde und dadurch auch immer weniger Leistung braucht. Das ist halt nie passiert, sondern die Technik machte schon ihre Fortschritte und machte auch ihren Step-by-Step. Und es gibt ja auch durchaus Fortschritte, die man als modern ansehen kann. Aber die fressen halt so viel Energie. Und dadurch blieb aber dieser Look halt erhalten, weil man ist die 50er waren ja geprägt von diesem Atombomben. Geil, Zeitalter, das ist so die Fortschrittstechnologie schlechthin. Und das ist halt einfach auch de facto so. Ne? Im Fallout-Universum ist das halt genau das, was es ist.
Ja, genau. Begeisterung für Atomenergie. Genau, Atomenergie war der Hammer. Das war so ein Wunderwerk, so ein bisschen zu vergleichen, als Asbest auf den Markt kam. Man war sich noch nicht so sicher, was das für Folgen haben könnte. Aber genial ist ja der Energielieferant schlechthin, Atomkraft, juhu. Also das ist schon, aber so wurde es in den 50er Jahren ja tatsächlich auch gesehen. Ne? Also ich sag mal, es dämmerte dann irgendwann, dass das nicht ganz so gesund ist und vor allen Dingen die Abfallentsorgung problematisch. Aber bis Tschernobyl war das Ganze ja einfach nicht so ein Riesenthema. Ne?
Nee, trotz ja kleinerer fast Super-Gaus oder auch Gaus, aber ja, trotzdem, Atomkraft. Ich meine, Frankreich ist gepflastert von den Dingern. Und genau das wird halt gefeiert. Also das ist halt.
Ist ja heute auch oft noch so bei so Reaktionären viel die Argumentation, dass das ja so saubere Energie ist und so super und es gäbe ja keine Alternativen. So lässt sich auf jeden Fall gut drüber streiten. Ich glaube einfach, da wurde zu lange versäumt, irgendwie eine Alternative zu suchen, so, ne, die uns jetzt den Arsch rettet. Aber gut. Wir sind in Fallout und da ist das nach wie vor der Oberhammer. Indiskutabel quasi.
Genau, also wie es so ein bisschen dazu kam, dass das Ganze ist, wir müssen uns jetzt eine Welt vorstellen, die halt nach dem Zweiten Weltkrieg industriell immer mehr aufblüht, gleichzeitig technisch langsamer Fortschritt macht, aber halt stetig Fortschritt macht, aber immer mehr wird, immer größer wird. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den mobilen Sektor, der halt wie bei uns auch immer mehr Fortschritt macht, größer, der Energiebedarf halt immer größer wird und vor allem an fossilen Rohstoffen unfassbar riesig wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber den technischen Fortschritt, der immer mehr Strom braucht. Das heißt, auch auf der Seite wird halt immer mehr Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke aus dem Boden gestampft, weil wir halt immer mehr Strom brauchen für die Dinge, die halt normal waren dann plötzlich im Leben. Also nicht nur die Glühbirne, die immer brennt, sondern dann halt auch der Fernseher und so weiter oder der Zweitfernseher, die aber unfassbar Strom brauchen, obwohl sie nur so groß waren wie die Dinger aus den 50er, 60ern. Und dann passierten so ein paar Sachen, also wir dröseln das mal kurz auf. Aus amerikanischer Sicht, was ist so bis zwischen 45 und 2077 passiert? einer der wichtigsten Punkte ist 1969. Passiert in den USA Folgendes: Aus diesen 52 Staaten werden 13 Commonwealth gebildet. Das heißt, man strukturiert das insgesamt ein bisschen um. Da werden ein paar Sachen zusammengefügt und so weiter, ne, anders verteilt, sodass man 13 Commonwealths hat.
Deswegen sieht die Amerika-Flagge bei Fallout auch ein bisschen anders aus, mit diesem großen Stern in der Mitte und den 12 Sternen drumherum, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Also tatsächlich sind es 13 Sterne außenrum. Und der Stern in der Mitte repräsentiert so die überall stehende Regierung.
Ah ja.
Ja, deswegen ist der größer und wichtiger
als der. Na sicher.
Logisch. Und das Ganze paart sich so ein bisschen mit ein paar wenigen immer größer werdenden Firmen. Darunter natürlich super präsent Vault-Tec. Da sprechen wir später, glaube ich, nochmal drüber. Was ist Vault-Tec? Und du hast halt wirklich so diese so 5-6 Firmen, die kleine Firmen immer mehr aufkaufen und gleichzeitig riesig werden, aber steuern, was hier so passiert. Und da ist halt diese Verschränkung zwischen Regierung auf der einen Seite und Wirtschaft, Privatwirtschaft halt auf der anderen Seite unfassbar stark. Und das ist das, was in den Staaten so passiert. Also es kommt immer mehr. Zum einen hast du halt diese Umstrukturierung politisch. Dann hast du aber auch dieses Phänomen, dass natürlich der Kalte Krieg passiert.
Mhm.
Aber du hast halt nicht diese zwei Mächte USA und Russland, sondern im Fallout-Universum ist ja der Gegenpart nicht Russland, die sich als große kommunistische Macht aufspielen, sondern das wird ja ganz schnell von China geschluckt.
Ja, die Sowjetunion ist ja trotzdem da. Da gibt es auch in den Spielen Hinweise drauf. Aber es scheint so ein bisschen so, als hätten Amerika und Russland oder beziehungsweise Amerika und die Sowjetunion so ein eher neutrales Verhältnis zueinander. So, und der Aggressor, besonders bei Fallout, ist immer nur China, China, China. Ja.
Genau. Und daraus ergibt sich so ein bisschen, dass im Grunde ja, sich da so ein kalter Krieg abspielt, ne, und immer mehr hochschaukelt und so weiter und so fort. In den USA passiert tatsächlich gar nicht so mega viel. 2023 wird das erste Mal der Transistor überhaupt erwähnt, der bei uns ja schon viel, viel früher erfunden wurde. Aber da beginnt es dann tatsächlich auch vom Fortschritt her dann so ein klein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen, weil du halt mit Transistoren dann schon eine ganze Menge Spaß in Richtung Technik anstellen kannst. Aber es ist halt 2023, ne? Wenn wir uns vorstellen, vor 2 Jahren wäre das Ding erst erfunden worden. Ewigkeiten her, ne?
Ja, aber dann ist diese 50er-Jahre-Romantik mit Joyrides und all dem Pipapo, der dazugehört, ne?
Genau, richtig. Also es ist ja trotzdem viel möglich, ne? Die waren trotzdem auf dem Mond 1969 und so, aber halt mit der damaligen Technik waren sie ja da auch. Aber
ja, klar, ja.
Ja, es machte halt danach nicht plötzlich diesen Riesensprung.
Ja.
Was ich noch wichtig finde, ist 2040 haben wir so ein paar Ereignisse, die passieren. Also zum einen wird etwas passieren, wo wir nachher noch drauf eingehen. Die Ressourcen werden grundsätzlich immer knapper, was die Spannung weltweit erhöht. Und zum anderen bricht eine neue Epidemie aus. Und das Ganze sorgt dafür, dass die Vereinigten Staaten, also die Regierung, zwei Firmen, nämlich Vault-Tec und die Poseidon Energy Corporation, dazu animiert oder beauftragt, die sogenannten Vaults zu bauen. Das heißt, sich das Projekt Safe House anzufangen.
Aber Moment mal, eine amerikanische Regierung, die sich Inhaber von großen Firmen in die Regierungskreise holt und die wirklich in machthaberischen Positionen agieren lässt, das ist ja völlig verrückt. Das könnte ich mir in Wirklichkeit überhaupt nicht vorstellen.
Es wäre ja auch völlig krank, wenn wir mal ehrlich sind. Also wer wäre denn so doof, das zu machen? Privatwirtschaft so stark mit der Regierung zu verknüppeln, die auch gar nicht eigene Interessen verfolgen oder sowas. Nein, überhaupt nicht.
Never ever. Also rein gewinnorientiert zu agieren und dann in Regierungsverantwortung zu sein, das kann doch, also.
Das muss auch gut gehen.
Deswegen ist Fallout Fiktion.
Ja, genau. Total. Ich glaube, so bis vor einem halben Jahr hätte ich dir da locker zugestimmt. ja, und das, ne, also weltweit spitzt sich das Ganze halt zu. Nicht ohne Grund heißt die Folge dann The Great War, und du hast ja auch schon erzählt, was passiert. Sodass sich das dann darauf irgendwann echt zu eskaliert. Ne?
Absolut.
Das, Das sind halt so die großen Dinger, die in den Staaten passieren. Ne? Typischer Manier oder US-Manier ist halt, dass wenn irgendwo an den, gerade auch die Nachbarländer nicht so spuren, wie sie wollen, dann wird halt militärisch dort interveniert, werden militärisch irgendwelche Sachen gemacht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass in Mexiko wird dann behauptet, die sind schuld an riesiger Umweltverschmutzung, worunter die Amerikaner leiden. Man marschiert dort ein, um eigentlich nur sicherzustellen, dass die dortigen Ölraffinerien weiter das Öl nach Amerika pumpen.
Der Golf von Amerika halt.
Genau, richtig. Der muss halt sauber bleiben.
Ja, und wenn man so von Amerika so ein bisschen weggeht, Amerika ist natürlich Hauptschauplatz aus Fallout. Deswegen bin ich mir auch immer gar nicht so sicher, wie so die deutsche Fallout-Community, wie groß die ist und wie die überhaupt so tickt. Weil ich finde, also Fallout ist so amerikanisch und ist ja auch so eine Persiflage auf Amerika irgendwo. Also ich, das habe ich als Kind nicht so gecheckt, aber wenn man das dann irgendwann diese Spiele, wenn man älter wird mit den Spielen sozusagen, checkt man einfach diese politische Ebene extrem. Und das ist ja wirklich eine heftige Kapitalismuskritik vor allen Dingen, aber auch ja eine total dolle US-Kritik. Werden uns bestimmt einige Leute widersprechen. Man kann die Spiele natürlich auch einfach das Main Quest durchziehen und nichts durchlesen, aber wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt, ist das, finde ich, schon sehr, sehr offensichtlich. Und so haben wir viel, viel Informationen über Amerika und sehr, sehr wenig Informationen über den Rest der Welt, aber ich glaube, so geht das einfach vielen Amerikanern. Ich meine, ich habe viel Zeit in Amerika verbracht und das ist, man interessiert sich auch nicht allzu stark für den Rest der Welt. Also es gibt super Amerikaner, will ich gar nichts gegen sagen. Ganz, ganz tolle Leute, bin ich auch immer noch der Meinung, dass so die Arschlochdichte auf der Welt relativ fair verteilt ist. Aber es gibt gewisse Länder, wo die Menschen mit ihrer Dummheit lieber hausieren gehen als woanders. Und es finde ich schon erschreckend, wenn man denkt, das eigene Land wäre das Einzige, was so existiert und wichtig wäre. Aber schauen wir doch mal nach China, denn da ist auch einiges anders verlaufen als in unserer realen Welt. Bis 1977 war da wohl alles sehr, sehr ähnlich. Und 1977 ist ja der große Führer Mao Zedong leider, oder was heißt leider, aber der ist verstorben. Und so hat sich China in unserer realen Welt ja doch stark verändert und ist ja heute einfach quasi eine kapitalistische Großmacht. Also wie da wirtschaftlich agiert wird, ist das weit, weit weg vom Kommunismus, besonders bei globaler Politik, auch wenn sie sich immer noch kommunistische Partei nennt.
Ja, der kommunistische Einfluss ist halt, dass es staatsgesteuert funktioniert, ne?
So.
Also es wird halt der Privatwirtschaft ein gewisser Rahmen gegeben.
Ja.
Aber ansonsten wird halt staatlich interveniert oder unterstützt. Je nachdem, was gerade nötig ist.
Und das ist bei Fallout so nicht passiert. Da ist nach Mao Zedongs Tod quasi, die Strukturen sind beibehalten worden und das ist quasi, ja, so eine kommunistische Musterrepublik, wie sich der 50er Jahre Amerikaner das in seiner kalte Kriegparanoia nur in den schlimmsten Albträumen ausmalen könnte. So, das ist auch das, was man, wenn man jetzt in Fallout 3 diesen Download-Content Anchorage spielt, wo man ja in so einer Simulation ist und den Krieg an der in Alaska sozusagen mitbestreitet. Man sieht die Propaganda-Plakate und das ist schon genauso, wie der Kommunismus in vielen westlichen Medien halt dargestellt wird, ne? Also das ist schon sehr, sehr reißerisch, sehr, sehr viel Propaganda. Und dieser Global Player, wie er jetzt in unserer Zeit ist, also China ja wirklich eine krasse Wirtschaftsmacht, die ja überall, vor allen Dingen in Afrika und so interveniert, sobald da irgendwo eine Mine zu kaufen ist, interveniert China und tut es. Und da wird bei Fallout doch durchaus ein anderes Bild gezeichnet. Ne? Also schon dieses klassisch-kommunistische, das ist schon, ja, das Bild, was uns da gezeigt wird. Und viel wird uns tatsächlich gezeigt. Oder Gerrit, wie ist da dein Eindruck? Es wird halt viel antikommunistische Propaganda betrieben, viel dagegen geschossen, mit vielen Stereotypen gearbeitet. Das sieht man auch in der Fallout-Serie, ne? Also.
Ja, und auch hier hast du halt wieder voll die amerikanische Brille im Grunde auf, ne? Also ich vergleiche das Amerika immer gerne, also gar nichts gegen Amerikaner, ne? Überhaupt nicht. Ich kenne auch viele und super nette Menschen, aber die haben halt, also in der Religionstheorie würdest du von einem heliozentrischen Weltbild sprechen. Und so ein bisschen stellt sich das mir auch immer da. So, ne? Das ist so dieses, es gibt halt Amerika und alles, was uns nicht passt, wird durch eine gewisse Brille gesehen und alles interessiert uns auch nicht. Und Ja. Wir sind so der Mittelpunkt der Welt. Und so ist es da halt auch. Ne? Und ja. Gerade in den Spielen, ich meine, gut, jetzt spielen die halt auch da und sind halt auch von Amerika, von amerikanischen Entwicklungsstudios gemacht worden. Genau, es geht halt viel gegen den Kommunismus, wird viel kritisiert, also alles kritisiert.
Ja, ich finde, diesen Morph haben sie auch in der Serie toll hingekriegt, weil ich habe mir dieses Zitat von Moldaver aufgeschrieben. Ihr Kommunist ist nur ein Schimpfwort, das sie verwenden, um Leute zu beschreiben, die nicht wahnsinnig sind. Und das ist ja, finde ich, einfach ein guter Morph von der Fallout-Lore in unser aktuelles Politgeschehen. Ich will das den Machern dieser Serie, die einfach fantastisch ist, jetzt nicht unterstellen, dass das sehr bewusst gemacht wurde, aber wenn man sich so Tweets von, oder heißt das immer noch Tweet, wenn man bei X was macht? Ich weiß es nicht. Twitter war so ein toller Name, da konnte man so viel draus machen und X ist einfach, ja, edgy. Naja, aber wenn man sich so Tweets von Präsident Trump oder von Elon Musk oder so anguckt, da wird ja auch oft gerne, sobald irgendwie jemand eine soziale Idee hat, wird das ja schon als sozialistisch oder gar kommunistisch verunglimpft. Ich glaube, Musk zieht sich doch jetzt auch aus der Politik wieder so ein bisschen zurück und hat direkt gegen Leute geschossen und die direkt als Kommunisten bezeichnet. Ich krieg's nicht ganz zusammen, aber...
Ja.
Und das finde ich
ja also, die ganze Zeit.
Es ist natürlich bitter, weil das einfach Realität ist, aber wenn man das irgendwie so als Fallout-Connoisseur sich durchliest, denkt man immer, hey Mensch, das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Das ist schon irgendwie erschreckend, aber auch unterhaltsam.
Genau, in Fallout 2 habe ich da mal so eine Sidequest gemacht. Da habe ich einen Papierschnipsel gefunden von einer alten Zeitung. Da stand Ähnliches drin.
Super.
Ja, aber also das wirklich... Das habe ich aber damals schon gedacht, als Obama tatsächlich noch Präsident war. Da wurde er ja für sein Healthcare-Programm, was im Grunde ja nichts anderes ist als eine gesetzliche Krankenversicherung, mega kritisiert als Kommunist. Das ist halt alles, was Richtung Sozialstaat geht oder als wie du sagst halt, ne, als soziale Idee abgetan wird, ist halt direkt Kommunismus. Und das ist halt hier so im Zeitgeist der 50er halt nochmal auf die Spitze
getrieben. Ja. Also diese kalte Krieg-Paranoia, da bin ich ein bisschen so, klar, wir wissen nicht, wie es ist irgendwie, aber ich habe mich noch mit meiner Großmutter drüber unterhalten, mit meinen Eltern, und das ist natürlich aus deutscher Sicht nochmal wieder ein bisschen was anderes. Wir hatten natürlich aber auch, ne, durch die deutsche Teilung und der Sowjetunion direkt als Nachbar oder beziehungsweise den Satellitenstaaten der Sowjetunion ist ja korrekterweise so ausgedrückt als Nachbarn, ist ja schon so diese Angst, dass es jederzeit losgehen kann, aber meine Großmutter ist ja im Zweiten Weltkrieg geboren und meine Eltern sind, also mein Vater ist so ein typisches Nachkriegskind und da ist es schon so, dass man sich das dann auch irgendwie ja so überspielt hat, ne, durch Konsum und wir sind ja die freie, offene Welt und die da drüben, ja komm, und das ist, finde ich, bei Fallout gut getroffen, ne, also dieses einfach durch Konsum und Vermarktung dieses nahenden Dritten Weltkriegs oder dieser ständigen Angst hat man halt den großen Feind da drüben, aber man kauft sich selber die Welt schön.
Ja, voll. Also kann ich aus meiner Familie quasi auch nur berichten. Ja, halt auch. Ne? Es wurde halt diese Angst einfach überspielt, durch was anderes ausgeglichen und gleichzeitig halt einfach ja, die andere Seite halt voll kritisiert und die sind an allem schuld und so weiter und so. Also ne, das war halt, man hat sich selbst so als das Gute dargestellt und das einzig Wahre und so weiter, aber es explodierte halt der Konsum. Ja, das und ja, in Fallout genauso.
Wahnsinn. Ja, bevor wir zu weit von unserem Skript abweichen, du wolltest uns noch ein bisschen was über Europa erzählen. Das ist ja, für genau. uns eigentlich als Deutsche ja auch spannend.
Tatsächlich auch hier das Problem, dass wir gar nicht so viele Infos haben. Eine der wichtigsten und für mich tatsächlich krassesten Informationen, die wir haben, ist, es gibt nicht die EU, wie wir uns das heutzutage so kennen und denken, dass es so ein Zusammenschluss einzelner Nationalstaaten sind, sondern es haben sich tatsächlich die Vereinigten Staaten von Europa gegründet. So wirklich als eingeschlossenes Land.
Aber das ist ja auch die Grundidee der EU mal gewesen.
Genau,
dass das so das Ziel wäre, sozusagen. Ich glaube, also, ich bin da jetzt nicht so im Bilde, aber ich glaube, das ist bestimmt, steht das auch noch irgendwo, dass das angestrebte Ziel am Ende ist.
Ja, es steht in der europäischen Verfassungen nicht, also gibt's ja in dem Sinne nicht, aber dieser Leitgedanke ist immer noch da. Du musst es halt nur irgendwann hinkriegen, dass man sich als Europäer fühlt und nicht mehr als primär Italiener, Deutsche, Franzose, Däne oder sonst irgendwas.
Mhm.
Ja. Ich glaube, der Weg ist noch lang.
Ja, ich habe mal persönlich möchte ich jetzt gar nicht über Gerhard Schröder sprechen. Da habe ich nicht viel Gutes zu sagen, aber habe einen Podcast mit ihm gehört. Und da hat er tatsächlich mal diese Idee der Vereinigten Staaten von Europa erläutert. Ich glaube, das war noch bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Und da wollte er, glaube ich, so ein bisschen sein Image so ein bisschen glatt bügeln. Diese ganze Gazprom-Nummer und so, ne? Brauchen wir nicht drüber sprechen, aber da hat er ganz, also der ist ja schon ein gebildeter Mann, so, ne? Und da hat der ganz gut erklärt, was so die Idee von der Europäischen Union ist und so. Das war ganz spannend. Vielleicht finde ich die Folge nochmal wieder, dann kann man die in die Shownotes packen, aber setzt eure Hoffnung nicht zu stark in mich.
Ja, grundsätzlich ist der Gedanke, also finde ich schon sehr erstrebenswert. Zurück zu Fallout und unserem Law. Jetzt haben wir einen Zusammenschluss von sehr industriegigantischen Nationen, die aber halt, wie ich ja schon erwähnte, aufgrund dieses mangelnden Fortschritts in Richtung Technologie braucht immer weniger Strom. Wir haben zwar immer mehr davon, aber die einzelnen Komponenten weniger, unfassbaren Energiehunger haben. Heutzutage wird dieser Energiehunger ja zum Großteil oder wurde bis vor kurzem ja aus Russland gestillt. In der Fallout-Lore stillt sich der Energiehunger, gerade was Öl und Gas angeht, komplett aus dem Nahen Osten. Und da ist jetzt das Problem, dass da halt die Ölquellen nach und nach etwas versiegen, wodurch irgendwann die Vereinigten Staaten von Europa sich dazu gezwungen sehen, was heißt gezwungen sehen, die Ressourcen werden halt knapper, also überlegt man sich, okay, wie kann man agieren? Man hat ja eine riesige stehende Armee, also nutzen wir die so, ne, schön in auch hier wieder in amerikanischer Manier. Und beginnt halt den ersten Ressourcenkrieg mit dem Nahen Osten. 2052, um genau zu sein. Und im Zuge dessen werden halt wirklich versucht, alle Ölquellen im Nahen Osten unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten von Europa zu bringen und dann komplett auszulutschen. Also es wird wirklich alles an Öl, was nur da ist, wird halt in die europäische, also ins Vereinigte Europa gebracht. Das Ganze gipfelt so ein bisschen im Dezember 53 damit, dass Terroristen in Tel Aviv eine Atombombe zünden und halt die gesamte Stadt vernichten. Auch hier mag man sich jetzt so fragen, wie fiktiv ist dieses Szenario? Jetzt muss man ja aber davon ausgehen, dass Atomenergie, Atomstrom und auch die Verbreitung dieser Technologie halt im Fallout-Universum viel größer ist, ne? Hier sind das ja wirklich Staatsgeheimnisse und es gibt ein paar Meiler, aber wenig. Die stehen unter Kontrolle und so weiter, werden auch entsprechend gesichert. Wenn es aber halt deutlich mehr gibt, ist die Chance, dort an Sachen ranzukommen, halt immer größer. Und ja, einer der wichtigen Eckpunkte, die jetzt halt noch kommen, ist so 2060, versiegt halt die letzte Ölquelle im Nahen Osten. Und das stellt halt für Europa ein riesiges Problem dar, weil kein Öl mehr bedeutet, wir können auch den Energiebedarf beziehungsweise den Hunger an Rohöl nicht mehr bedienen, was halt ja schon ein großes Problem darstellt.
Ja, da hast du eigentlich zu Europa ja schon ziemlich viel erzählt und auch was Europa so macht. Zur Sowjetunion habe ich eben ja schon einiges erzählt. Da fand ich viele Sachen ziemlich interessant, weil ich liebe tatsächlich die Ästhetik der Sowjetunion. Ich mag so Propagandaplakate wahnsinnig gerne. Es gibt so crazy Sachen einfach. Es gibt so ein Propagandavideo mit Josef Stalin, wo ihm so Bürger der Sowjetunion sagen, dass sie ihn lieben und er sieht einfach aus wie ein Roboter. Das poste ich mal bei, das finde ich bestimmt bei Insta, das poste ich mal in unsere Story. Finde ich einfach super witzig irgendwie. Und ich hatte ja auch ein bisschen recherchiert und mich hatte so interessiert, ob die Atombomben, weil Atombomben bei Fallout ja immer ein großes Thema sind und weil ja die Entwicklung der Atombombe quasi nicht so ist, wie wir sie jetzt haben, dass es immer größere Bomben werden, sondern bei Fallout ist es ja eher so, dass sie so auf dem Level von Hiroshima und Nagasaki geblieben sind, also der Fat Man und, wie hieß die Kleine?
Big Boy.
Big Boy, genau. Und da hatte mich mal interessiert, ob diese geschichtlichen Ereignisse genauso den Zweiten Weltkrieg beendet haben, wie es bei uns in der Zeitlinie ist. Und es ist tatsächlich so. Hiroshima und Nagasaki, beide Bomben sind gefallen. Und da ist es relativ spannend. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass die Fallout-Entwickler sich Ende der 90er so viel Gedanken da überhaupt drüber gemacht haben. Aber das ist ja heutzutage also ich sag mal, in den 50er Jahren war das im Prinzip Common Sense zu sagen, ja, diese Bomben wurden geworfen. Das war wichtig, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden, weil man diesen sehr hartnäckigen und, ich sag mal, ja, eher bewussten, würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie man dieses japanische Mindset damals irgendwie beschreiben soll. Aber wenn man sich so da so ein bisschen beliest, fanatisch, ja, die waren halt, die haben keinen Bock auf Kapitulation gehabt, weil der Kaiser damals ja laut denen auch ein Abkommen der Götter ist, bla bla bla, und eine Kapitulation und so, das wäre überhaupt nicht drin gewesen und ja, was?
Das größte Problem für die Japaner war einfach, dass sie automatisch, weil es halt eine scheiß Formulierung der Amerikaner war, automatisch davon ausgingen, dass wenn wir kapitulieren muss, dann wird unser Kaiser entfernt.
Genau.
Und das, so. Das war halt für den normalen Japaner, das ging halt, also das war genau. Gar nicht vereinbar miteinander.
Das daher war nicht drin, Fanatismus. Aber es gibt da ja so ein total, also wenn man da so ein bisschen so ein Deep Dive macht, ich will das jetzt gar nicht zu weit ausführen, aber wenn man sich so die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki anguckt, am 6. August wurde ja vormittags, glaube ich, der Little Boy auf Hiroshima geschmissen. Und gleichzeitig gab es ja damals die Potsdamer Konferenz, nachdem Nazi-Deutschland besiegt wurde, wo ja alle Oberhäupter der alliierten Staaten waren. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das jetzt alles noch zusammen.
Zur Not kann ich aushelfen, das habe ich studiert.
Ah, sehr gut, genau. Und damals war es ja einfach so, dass die Briten und die Amerikaner ja schon im Krieg mit Japan waren, die Sowjetunion aber ja noch nicht. Ja, es stand kurz davor, aber es haben ja immer noch zu der Zeit japanische Botschafter versucht, Russland davon zu überzeugen, da irgendwie einen besseren Frieden auszuhandeln. So.
Ja.
Das wurde aber von Russland nicht wirklich angenommen. Und Russland hat, glaube ich, einen Tag vor dem Abwurf der Atombombe auf Nagasaki, also die zweite, Japan den Krieg erklärt und japanische Truppen in China angegriffen. Ist das so? Mhm. Ja, er nickt. Hat er. Geschichtsstudent. Oder du hast das abgeschlossene Studium, oder?
Ja.
Du bist also ein wirklich ausgebildeter Historiker.
Genau, richtig.
Wow, es gibt nicht viele von.
Ja, tatsächlich war ja auch der Abwurf, wo du ja darauf hinaus willst, der Atombombe gar nicht ungeplant, sondern nee. Er sollte halt dieses Zeichen setzen, den amerikanischen Staat, die amerikanische Macht nochmal pushen auf dieser Konferenz.
Genau.
Weil es halt eine Bombe ist, mit der auch Russland ja gar nicht gerechnet hat in dem Sinne.
Ja.
Und zum anderen Japan so schnell wie möglich zur Kapitulation zu zwingen, ungeachtet dessen wie, weil man halt verhindern wollte, dass Japan in die Hände der Sowjetunion fällt.
Mhm.
Denn Japan sollte nicht kommunistisch werden. Man dachte zu dem Zeitpunkt, war Deutschland ja schon gar kein Thema mehr. Da war strategisch war klar, die Sache ist gegessen.
Diese Bomben, die da entwickelt wurden, die wären ja auch auf Deutschland gefallen, wenn die früher fertig gewesen wären, ne?
Ja,
auch
ja. Ja, also der Grundgedanke war ja Deutschland.
Da dachte ich vielleicht, dass die Fallout-Welt da auf diese Idee eingeht, dass die Sowjetunion nach Hiroshima sozusagen das noch abgewendet hätte oder so. Hätte jetzt wahrscheinlich am großen Ganzen nicht viel geändert, aber wäre ja so ein netter Flick gewesen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Wissen Ende oder Mitte der 90er überhaupt schon da war. Auch, dass Stalin ja schon vom Manhattan Project wusste, weil die hatten ja einen Spion da in Camp, bla bla bla.
Ja, Spion war ein bisschen hochgetrieben, der war halt Kommunist im Manhattan Project, also einer der führenden Wissenschaftler. Und der hat ja dann danach, als die Bomben abgeworfen worden sind und der Zweite Weltkrieg zu Ende war, ist der ja nach Russland und hat alle Daten mitgenommen.
Er hätte den schon währenddessen überspielt.
Da bin ich mir nicht 100% sicher. Ich glaube, er hat Infos weitergegeben.
Was die Amerikaner da machen.
Ja, genau, aber auch nur, was sie machen.
Also, finde ich auch krass, so rückwirkend gesehen, dass die Amerikaner ja auch immer dachten, sie hätten so einen Wettlauf mit den Deutschen.
Hatten aber sie
die
tatsächlich.
Deutschen, ja, hatten sie am Anfang, aber die Deutschen haben das ja relativ schnell dann so, hat das nur noch die Z-Riege der Wissenschaftler verfolgt, weil die ja nicht irgendwie weitergekommen sind und der Krieg ja schon quasi im Reich war.
Ja, genau. Also hätten sie sich darauf fokussiert und nicht auf den Bau von irgendwelchen Superpanzern oder sowas, hätten sie das Rennen auch gewonnen, weil halt der technologische Fortschritt so in den 40ern, an Anfang der 40er, in dem Bereich, im Bereich der Atomenergie, also der Atomspaltung, viel riesiger war.
Mhm.
Und da ist der eine deutsche Wissenschaftler halt ein bisschen falsch abgebogen und die anderen halt in die richtige Richtung. Und Hitler war auch der Meinung, dass so Massenvernichtungswaffen durch seine schlechten Erfahrungen mit dem Gas im Ersten Weltkrieg halt auch nicht so der geilste Weg sind. Und deswegen zum Glück dann, und die Entwicklung wäre auch eher in Richtung strategische, taktische Atombomben gegangen und nicht strategische, wie sie heutzutage sind. Also eher kleine Atombomben, so lokal, dass du dann mal, weiß ich nicht, Buxtehude vernichtest oder so, aber jetzt nicht ganz Hamburg.
Ja. Gott. Aber furchtbares Thema einfach, ne? Wenn man sich mit sowas so auseinandersetzt, das ist echt immer so, dafür bin ich, glaube ich, zu empathisch. Ich habe mich auch im Zuge dieses Podcasts ein bisschen mit dem Effekt von Atombomben und wie das genau vonstatten geht, wenn sie explodieren, dass da mehrere Millionen Grad herrschen. Es ist einfach, dass sie auch einfach keine richtigen Opferzahlen zu Hiroshima und Nagasaki liefern können, weil einfach so viele Menschen komplett verdampft sind.
Ja, wobei die verdampft sind, haben es ja noch gut. Also
ja,
die sind ja schneller verdampft, als die Nervenbahnen ihnen sagen konnten, dass da ein Schmerz auf sie
trifft. Genau, da wird einmal hell.
Genau. Schlimmer finde ich ja also diese ganzen Berichte, die du auch heutzutage noch so von den letzten Überlebenden hast, dass die beim Spielen waren, Verstecken spielen, die Augen vors Gesicht gehalten haben und dann konnten sie ihre Hände durch, die hatten ihre Hände vor den Augen und konnten plötzlich ihre Knochen sehen.
Furchtbar. Ganz, ganz schlimm.
Das ist mega krass.
Also, Menschen sind einfach ekelhaft.
Ja.
Ja, deshalb kehren wir wieder zurück zu einem fiktiven Videospiel, Tabletop und tollem Serienuniversum, wo das Ganze auch immer noch mit kleinen Augenzwinkern gesehen werden kann.
Genau.
Ja.
Was ich halt so spannend daran finde, und ich glaube, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, aber heute einfach in diese Welt mit reingepackt ist, dass es halt nicht so, heutzutage wird ja schon, gerade wenn wir uns auch so die wissenschaftliche Welt angucken, es wird zusammengearbeitet, es wird versucht, jetzt nehmen wir mal viele Politiker raus, aber es wird halt versucht, gemeinsam ein Problem zu lösen und so weiter. Und in der Fallout-Welt halt überhaupt nicht. Ja, mit dem Auftauchen der ersten Probleme, die Ressourcen werden knapper, gibt's halt volle Kante nur noch dieses Wir gegen die. Eine Zeit lang haben Amerika und die Vereinten, also das Vereinigte Europa noch zusammengearbeitet, aber ganz, ganz kurz nur. Und dann halt jeder wirklich für sich und sieht zu, dass ich das größte Stück vom Kuchen abkriege.
Voll.
Die Privatwirtschaft, also dieser Kapitalismus, wenn wir wieder unseren Blick zurück halt auf den Hauptschauplatz werfen in Amerika, ist halt mega, ne? Also gerade diese Firma Voltec ist ja so dieser Megakonzern über allem, ist halt der Hammer, ne? 2040 haben die ja dieses Safehouse-Projekt gegründet, also da herrschte ja eine große Seuche, wo 10.000 Leute halt Leben verloren haben, wo man auch so ein bisschen Parallelen ziehen kann. Man ging auch davon aus, dass das kein natürlicher Virus ist, sondern durchaus irgendwie auch hier fand ich wieder. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, erinnern wir uns doch mal so 4-5 Jahre zurück?
Ja, ja, voll. Was da für wilde Theorien auf den Markt kamen.
Ja, richtig, ne? So aufgrund dieser Seuche schließt halt Amerika alle Grenzen. Immer mehr Isolationismus passiert. Ist ja tatsächlich auch so passiert. Und parallel ist halt so und diese steigende Angst vor einem großen Krieg kommt dann halt dazu, dass man dann dieses Safehouse-Projekt baut. Und hier kommt jetzt das Perverse. Dieses Safehouse-Projekt bedeutet, Staatsgelder in Millionen- und Milliardenhöhe werden genommen, Privatfirmen gegeben, zweien, um genau zu sein. Und die bauen diese Vaults. Was ist jetzt ein Vault? Das ist ein unterirdischer Bunker, der im Grunde autark funktionieren soll. für pro Bunkeranlage 1000 Menschen. Du sollst da Wohnungen drin haben, die sollen sich da, ein Leben soll halt funktionieren, Arbeit sollst du haben, Lebensmittel angebaut, eigene Wasser- und Luftversorgung und so weiter und so fort. Hauptsächlich betrieben durch ganz unterschiedliche, also das ist jetzt nicht so, dass es so dieses Standardsystem gibt, sondern durch unterschiedlichste Methoden. Atomreaktoren wurden verbaut, teilweise auch durch neue Technologie, die halt so gerade aufgekommen ist, wie die Fusionszellen werden benutzt. Haben wir in der Serie zum Beispiel auch.
Total, ja. Und da habe ich letztens in einem Podcast gehört, ich habe keine Quelle dazu gefunden, aber dass die Power Armors mit einem Fusionskern betrieben werden, was ja in der Sendung auch ein extrem großer Faktor auch für die Story, die da vorangetrieben wird, ist. Diese Idee kommt aus dem Fallout Tabletop von Modiphius.
Ja, nice.
Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Also es gibt ja in Fallout 2 einmal in der Wüste so ein random Encounter, steht ein Typ in Power Armor, der sich nicht mehr bewegen kann.
Ja.
Daran habe ich sofort gedacht, so. Aber der kann sich ja nicht bewegen, den ölst du denn ja. Dann holst du so eine Ölkanne und dann ölst du ihn und dann bedankt er sich und kann wieder rumlaufen, weil er da auch gerade dabei ist, in der Rüstung zu verdursten. Aber dann ölst du seine Rüstung und dann geht sie wieder. Da wäre das mit so einem Fusionskern halt viel, viel cooler gewesen. Aber ich komme mit der Ölkanne. So. Aber was du jetzt auch meintest mit Vault-Tec, bevor du da jetzt noch mehr erzählst über die Vaults, kannst du gerne gleich machen. Aber generell diese ganze popkulturelle Entwicklung und dieses kollektive Einstimmen auf den Weltuntergang geht ja total damit einher, ne? Also in dem Moment, wo halt diese Verantwortung vom Staat an Privatunternehmen übergeben wurde, verändert sich quasi das komplette Bild, was so Konsumgüter und so angeht. Deswegen finden wir bei Fallout auch so viele alltägliche Produkte, die sich einfach auf einen kommenden Atomkrieg, ja, inspirieren oder stützen. So haben wir natürlich das bekannteste Beispiel ist da, glaube ich, Nuka-Cola, auch 2044 gegründet. Und das sind halt Cola-Flaschen in der Form von einer kleinen Rakete, auch mit so kleinen Finnen dran und so. Und da gibt's verschiedenste Geschmackrichtungen. Eine leuchtet sogar, die Nuka-Cola Quantum. Im Spiel sind das natürlich Items, die für deinen Ausdauer- oder Lebensenergiehaushalt sorgen. Aber die Geschichte dahinter ist auf jeden Fall auch spannend. Werden wir bestimmt auch noch mal ein bisschen weiter beleuchten. Was ich noch gelesen habe auf fallout.fan.art, dass bald jonessoda.com, die vertreiben nämlich echte Nuka-Cola in Amerika und Kanada. Nicht in den coolen Flaschen. Das funktioniert, glaube ich, ist in der Produktion vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber in normalen Flaschen, so Soda-Pop quasi. Und da gibt's auch 1000 Geschmacksrichtungen, haben sie gerade wieder neu rausgebracht. Und jetzt gab's ein Test-Item auf der Jones Soda Website, deswegen wird jetzt gemunkelt, dass du die Dinger bald online bestellen kannst. Weil hierzulande kriegst du die irgendwie über eBay und so und sind dann schweineteuer. Aber wenn die das wirklich, dann muss man sich halt zusammentun und mal eine große Bestellung aus Amerika tätigen.
Ja.
Und auf jeden Fall sind natürlich nicht die geilen Originalflaschen und so, aber ich finde, während so einem Fallout-Pen-and-Paper-Abend oder sowas einfach Nuka-Cola zu trinken, finde ich schon ziemlich, ziemlich cool.
Das wäre schon nice, definitiv.
Ja. Ja, nee, aber was ich damit sagen will, halt die ganze Popkultur, die Konsumgüter, vieles wird halt auf das Ende der Welt gemünzt, sozusagen. Das ist halt ein Geschäftsmodell.
Ja, es ist ja auch diese Grundstimmung, ne? Leb im Jetzt, gib dein Gehalt jetzt aus, lass es dir jetzt gut gehen, weil wer weiß, ob der morgen noch kommt. Das ist wirklich so diese
Klingst gerade wie so ein Lifestyle-Influencer.
Ja, aber es ist ja was war das? 70er-Jahre-Gedanke, als sich der Kalte Krieg wirklich so immer mehr zuspitzte, so Ende 60er, Anfang 70er. Na, leb im Jetzt, wenn du jetzt so diese Angst immer mehr überspielen musst, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das halt kontrolliert durch relativ wenig Firmen und es muss immer geiler werden und so weiter und so fort.
Absolut. Ja, und so wurde quasi der Zivilschutz der Bevölkerung an Vault-Tec ausgesourced. Ja.
Ja, genau. Und jetzt kommt das Perverse, was man halt dann, also das wissen wir jetzt, weil wir haben die Spiele durchgespielt. Die Leute damals wussten es natürlich nicht. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass in jedem Vault 1000 Leute ungefähr Platz finden. Es wurden genau 122 Volts geplant und gebaut. Mehr nicht. Und jetzt kann man ja mal durchrechnen. Jetzt sollte es natürlich ein offizielles Losverfahren geben, weil man so ähnlich auf der Titanic, ne, wird schon nicht schief gehen, aber wenn doch, sieht halt scheiße aus, wenn überall so ein Bunkereingang ist. Sollte es so ein offizielles Losverfahren geben, aber ist ja, ich meine, welcher vernünftige Großaktionär oder Firmenchef von so einer Global-Firma will an sowas teilnehmen? Ja, also gab es halt auch so ein paar Votes, die offiziell auf keiner Liste standen, die aber in den Baukosten mit eingerechnet waren.
Ja, generell, das mit diesen 122 Vaults beißt sich halt auch inzwischen, ne?
Ja.
Also es soll ja auch noch diesen Vault Zero geben. Ich glaube, das ist so eine Erfindung aus diesem Brotherhood of Steel-Ableger von Fallout. Ganz furchtbares Spiel, das auch nicht mehr Kanon ist, aber die Informationen gibt's ja trotzdem. Das ist so ein reiner Vault für diese Firmeninhaber und sowas, ne? So ein Special Vault irgendwie. Und wir lernen ja immer mehr Vaults kennen, aber dass das bei 122 geblieben ist, wage ich zu bezweifeln, weil wir kommen später auch noch zur Annexion Kanadas durch die Vereinigten Staaten von Amerika und auch da hat Vault-Tec schon Vaults geplant. Also.
Genau, also wir waren jetzt 2051, ne? Da beginnen halt die Ressourcenkriege. Das heißt insgesamt, das Problem ist halt, dass die Ölvorkommen der Welt langsam erschöpft sind. Das heißt, jetzt beginnen alle Staaten so ein bisschen Eskalation. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich brauche aber. Und ich muss ganz, ganz viel machen. Und hier passieren halt so ein paar Sachen, dass zum einen halt der Krieg des Vereinigten Europas, das fühlt sich immer noch falsch an, das zu sagen.
Die Vereinigten Staaten von Europa, oder?
Genau, die Vereinigten Staaten von Europa, die halt darum so ein bisschen um diese Ölressourcen des Nahen Ostens kämpfen und das ist ja tatsächlich auch ziemlich erfolgreich und immer mehr das Ganze halt eskaliert. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die USA in Mexiko einmarschieren, um da halt die Ölversorgung sicherzustellen. Und das Ganze widerspricht sich halt so ein bisschen mit dem Gedanken, wir haben eine Vereinte Nation, die es übrigens auch im Fallout-Universum gibt. Aber nur bis 2052, denn am 26. Juli werden die Vereinten Nationen einfach mal aufgelöst. Denn man hat eingesehen, das bringt nicht mehr viel. Also es ist immer mehr Kleinstaaterei, jeder Staat macht sein eigenes, überall brechen immer mehr Konflikte aus. Gerade die Eskalation zwischen China und den USA werden immer größer. Und dann haben wir einfach sich darauf geeinigt, okay, das bringt hier gerade gar nichts mehr, wir lösen uns mal auf. 2060 waren die Ölreserven des Nahen Ostens komplett aufgebraucht. Und jetzt passiert Folgendes in den Vereinigten Staaten von Europa, nämlich dieses große Staatenkonstrukt zerfällt halt wieder in die kleinen Nationalstaaten, die dann halt immer mehr in quasi Bürgerkrieg zerfallen. Also wir haben wieder große Kriege in Europa, wo dann doch wieder Deutschland gegen Frankreich kämpft und so weiter und so fort, weil dieses große Übergeordnete halt nichts mehr zählt, sondern jetzt bin plötzlich wieder ich der Wichtige. Ne, es geht immer mehr, die großen Blöcke zerbröckeln immer mehr und es geht halt immer mehr runter. Und dieser Krieg innerhalb der Vereinigten Staaten von Europa, die dann ja zerfallen sind, dauert halt auch bis zum Great War halt an. Die USA hingegen fangen halt an, den Pazifik als immer größere Rohstoffquelle anzusehen und sabotieren da so ein paar chinesische Ölplattformen, um halt zu versuchen, die Kontrolle über die Rohstoffvorkommen zu sichern. Ja, und da gibt es eine Plattform, die eine unglaubliche entscheidende Rolle noch spielt. Und zwar die Poseidon-Ölplattform, die wir auch aus Fallout 2 ja auch kennen. Und ich glaube, in einem der späteren Teile taucht sie auch nochmal auf, ne?
Wird auf jeden Fall genannt. Also da, es gibt halt auch die Poseidon Energy, es gibt bei Fallout New Vegas Poseidon Tankstellen. Das ist halt auch irgendwie so ein Energiekonzern. Und die Poseidon Ölplattform ist dann ja auch in Fallout 2 der Stützpunkt der Enklave. Das ist auch spannend und da ja auch da findet ja auch der Showdown gegen Frank Harrigan oder wie der Typ heißt, statt und so.
Ja, ja genau. Und das ist halt so ein Konstrukt von vor dem großen Krieg, was halt noch überlebt hat. Also dadurch, dass keiner genau weiß, wo die steht zum Zeitpunkt, als die Bomben fielen. Und man darf sich das Ganze, also gerade die Poseidon-Plattform machen wir bestimmt auch nochmal was zu, auch nicht so als klassische Ölplattform vorstellen mit 3-4 großen Säulen oder so, die da irgendwo auf hoher See rumtreibt, und ein Loch in den Boden gebohrt hat, fertig ist die Geschichte. Ansonsten alles möglichst minimalistisch. Das Ganze erinnert halt eher an so eine Militärbasis, ne? Auch hoch verteidigt und so weiter und so fort. Ja, China findet das Ganze aber nicht so gut und denkt sich, okay, also Pazifik geben wir noch nicht ganz auf, aber gibt ja noch andere Orte, wo wir an Ressourcen kommen. Oder, Andy?
So ist es. Und so fällt die Volksrepublik China 2066 in Alaska ein, um da halt die Ölfelder zu erobern, weil es wird überall knapp und man denkt sich, ja, alles klar, was die Amerikaner in Mexiko gemacht haben, können wir schon lange. Also fallen wir in Alaska ein. Und die USA hat sich, nachdem sie ja diese Poseidon-Ölplattform gesichert hat und tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen an Rohstoffe kommt und da weltweit so ein bisschen die Oberhand hat, bettelt natürlich Europa darum, beziehungsweise will dieses Staatenbündnis irgendwie wieder aufleben lassen, aber die USA sagt halt, ne, machen wir auf gar keinen Fall. Die kriegt überhaupt keine Hilfe von uns. Und so verweigern diese ganzen Staaten, die ja eigentlich Bündnispartner mit den USA sind, den USA ebenfalls militärische Hilfe, als China in Alaska einfällt. Ja, die USA rennt daraufhin durch Kanada und seit 2069 ist sowieso so, dass durch amerikanische Propaganda der normale US-Bürger schon Kanada als das kleine Amerika sieht und eigentlich gehört das ja dazu. Warum sollen wir uns nicht nehmen, was eigentlich sowieso dazu gehört, ne?
Du meinst doch nicht etwa als 53. Staat?
Nein, natürlich.
Kommt einem überhaupt nicht bekannt vor oder so, ne?
Auch das, also ich warte noch drauf, dass er seine orangene Maske abreißt und einfach sagt, hier, ich bin ein riesen Fallout-Fan und ich wollte einfach mal so live Reenactment machen. Dann beginnt tatsächlich 2072 so langsam die Annektierung Kanadas, denn am 3. Juni wird das dann auch ausgerufen. Und das sehen wir auch schon im Fallout 1 Intro. Das ist also schon Kanon seit dem ersten Fallout-Spiel. Da wird auch so ein Deserteur in Power-Rüstung von oder beziehungsweise so einer normalen Soldatenrüstung wird so von Typen in Power-Rüstung exekutiert. Und ja, Amerika annektiert Kanada. Und da gibt es dann auch langsam so, ja, es werden halt so Provinz für Provinz geht halt in die USA. Und da geht's erstmal um Ressourcen, weil einfach die keinen Bock haben, sich dann noch mit einem anderen Staat abzusappeln. Und sie brauchen halt auch eine vernünftige Versorgungslinie nach Anchorage, wo die meisten Kämpfe dann in Alaska stattfinden. Und da gibt's auch tatsächlich Proteste. Und es gab auch einen Anschlag auf die Pipeline, die da längs läuft. Und das war auch so ein bisschen dann der Vorwand zu dieser Annexion. Also es werden sich dann Gründe herbeigezogen, warum das ja völlig gerechtfertigt ist, dass man das alles macht. Und so fällt Kanada als einzelnes Commonwealth, glaube ich, an die USA. Es gibt davon auch so Landkarten und so, eigentlich ganz spannend. Genau.
Bevor du jetzt über den großen Teich springst, quasi den noch größeren als den zwischen uns.
Ja.
2066 sind tatsächlich noch zwei Sachen passiert, die entscheidend sind. Also zum einen haben wir die Ölquellen aus Mexiko und die hauseigenen aus dem Golf von Amerika. Also aus dem Golf von Mexiko. Versiegen. Also da ist halt auch nichts mehr zu holen. Deswegen wird diese Geschichte da immer wichtiger. Und was man, also aufgrund der Tatsache, dass man halt wusste, das geht schief, also ne, Öl ist halt eine endliche Ressource, hat man versucht frühzeitig mit der Fusionsenergie anzufangen, daran zu forschen. Tut man ja heute auch schon. Und im Sommer 2066 hat man die erste Mikrofusionszelle präsentiert und versucht so langsam peu à peu das Ganze dann darüber die Energieversorgung herzustellen, ist aber viel zu langsam gewesen. Das ist kein Produkt, wo du gesagt hast, so, oh, und jetzt hauen wir da mal 100.000 von raus und jeder Haushalt kann sich selbst versorgen, sondern war viel zu langsam, aber wichtig, weil damit halt auch die Power Amos betrieben wurden.
Mhm. Ja. Aber generell irgendwie, ich glaube, haben wir das überhaupt besprochen, dass Voltec generell auch eine Hand auf alles hält und quasi alle kleinen Unternehmen mit irgendwie alternativen Energiequellen und sowas aufkauft und das Ganze in irgendwelchen Schubladen verschwinden lässt?
Jetzt ja, vorher noch nicht.
Genau, das ist ja auch Thema in der TV-Serie gewesen. Da geht es ja viel um diese kalte Fusion, was anderes ist als die Fusionszelle. Aber diese kalte Fusion ist halt eine schier grenzenlose Energiequelle, die das alles hätte abwenden können, die den großen Krieg wahrscheinlich hätte verhindern können. Aber Voltec hat das gekauft und unter Verschluss gehalten. Ja. Naja, der Anchorage-Feldzug schreitet also voran. Und die Chinesen haben wahnsinnig schlechte Nachschublinien und dementsprechend gewinnt die USA da drüben. Und die USA sagen sich, alles klar, was die können, können wir schon lange. Und marschieren in China ein. Ja, da kommt dann auch, das ist in Anchorage, ist die auch schon zum Einsatz gekommen, aber die TB-51 Power Armor, also charakteristisch für Fallout, einfach das ist das Ding, man sieht das und denkt an Fallout, ist auch im ersten Teil schon auf dem Cover, ne? Im ersten Teil hatten die noch nicht diese wilden Bezeichnungen, da hieß das einfach nur Power Armor, aber das ist die TB-51. Und die wird dann auch direkt mit zur Yangtze-Kampagne verschickt. Und da geht's halt richtig ab, ne? Also da gab's richtig so Trench Warfare und sowas. Das ist halt richtig dystopischer Kriegcharakter mit Power Armors und wirklich, da wird richtig was aufgefahren. Also auch das hätte ich mega Bock, mal in einem Spiel zu sehen. Finde ich richtig, richtig spannend. Und das auf dem Tabletop mal zu machen, fände ich auch richtig, richtig geil. So
oh ja.
Trench Crusade trifft Fallout mit Power Armors auf beiden Seiten. Es gibt ja tatsächlich bei Fallout 76 einen Skin für eine kommunistische Power Armor. Aber Fallout 76 ist ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es ist immer noch so ein Multiplayer Fun-Game auch viel und das Spiel 76 und trotzdem haben welche NCR-Rüstung an, das speist sich natürlich total, aber ja, so eine Power-Armor auf kommunistischer Ebene spricht ja schon mega für dafür, dass das auch Kanon ist, dass auch die Chinesen welche hatten.
Ja, also das ist auch meine Information, dass sie hatten, aber bei weitem nicht vergleichbar mit der TB-51. Also ja. Das soll aber so ein bisschen so sein wie ja, weiß ich nicht, ein Kind mit Schutzhelm gegen Bagger oder so.
Ja, also, ich glaube, das ist so ein bisschen zu sehen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen, weil es gibt auch so, ich weiß nicht, in welchem Fallout das ist, es gibt so Propagandaposter, wo vor der chinesischen Robotik und sowas gewarnt wird und auf diesem Poster ist halt auch eine chinesische Power Armor zu sehen.
Okay.
Also spannend auf jeden Fall. Und ich kann mir das eher so vorstellen, dass es so ein bisschen ist wie so Wirtschaftsspionage, wie asiatische Unternehmen, sag ich mal, europäische Autos nachbauen oder sowas.
Ja.
Schon effektiv und deren Erfolg spricht ja auch für die. Ja, auf jeden Fall diese Yangtze-Kampagne treibt dann die US-Truppen bis vor die Tore Pekings. Also da haben die auch gut die Überhand gewonnen, aber auch dann bricht da so langsam die Nachschublinie ein, denn generell pfeifen alle Kriegsparteien inzwischen aus dem letzten Loch, was so Nachschub, Ressourcen, Rohstoffe, Treibstoff, alles angeht. Aber es ging nachher gar nicht mehr so sehr darum, irgendwem da irgendwas wirtschaftlich Relevantes abzugrasen, sondern es ging den Amerikanern tatsächlich auch darum, die verhassten Kommunisten auszulöschen. So. Und zu dieser Yangtze-Kampagne gibt es tatsächlich in Fallout New Vegas, haben wir auch schon auf unserem Social-Media-Kanälen gepostet, gibt es tatsächlich ein Kriegerdenkmal. Da ist keine Infotafel oder irgendwas. Wenn ihr aus der Community irgendwie mehr weißt, kommentiert hier gerne oder schreibt uns eine Mail oder schickt uns Nachrichten auf Social Media. Ich habe da nichts gefunden. Ich bin da vorgestern gerade rumgelaufen in-game und habe was gesucht, aber es ist tatsächlich dieses Yangtze-Denkmal, ein großes Kreuz und finde ich aber cool, dass das mit eingebaut wurde. Und sogar Dick Richardson, der Präsident der Vereinigten Staaten, laut der Enklave in Fallout 2 spricht schon von Yangtze. Also das ist auf jeden Fall schon lange, lange Kanon. Finde ich immer super, wenn so Snippets nochmal aufgegriffen werden. Erinnert mich immer an Warhammer 40.000, wo auch immer so Bruchteile aus jahrzehntealten Editionen einfach aufgebohrt und auf einmal wird da richtig was draus gemacht. Finde ich immer super.
Ja, einfach diese Erinnerung. Ne? Das habe ich mal irgendwo gehört. Ich. Und dann wird da plötzlich so, ne, so dieses so.
Finde ich immer super, wenn das nochmal aufgearbeitet wird. Die US-Regierung setzt aber nach den Erfolgen, die sie jetzt schon gemacht haben in China, gar nicht mal mehr auf einen diplomatischen Sieg oder würde eine Kapitulation annehmen, sondern will wirklich einen militärischen Sieg anstreben und wirklich dieses diese Weltmacht in die Knie zwingen. Ja, aber wie gesagt, die Versorgungslinien werden auch bei den Amerikanern dünner und der Showdown endet quasi vor den Toren Pekings in einem sehr, sehr kostspieligen Putt. Da wurde alles verbrannt, was man noch hatte quasi.
Ja, und dann kommt's zum Great War, wobei man sich darunter vielleicht mehr was Größeres vorstellt, als was eigentlich passiert ist. Am 23. Oktober 2077 werfen halt alle Atommächte, hauptsächlich halt die ganz großen, China in dem Fall und die USA, ihre Atombomben ab. Wirklich komplett, weltweit, thermonuklearer Krieg. Man weiß ungefähr auch wann, also in Fallout stehen zum Beispiel im Ödland an der Westküste alle Uhren um 10 Uhr, also auf 10 Uhr 47. Halt da durch den EMP, den eine Atombombe verursacht, den elektromagnetischen Puls, bleiben die halt stehen. Alles, was nicht rein mechanisch funktioniert. Von daher kann man das ungefähr auch eingrenzen, wann da zumindest in der Region die Atombomben gefallen sind. Ja, und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Glück im Unglück, sag ich mal. Also dadurch, dass die Atombombenentwicklung ja auf dem Stand von Fatboy stehen geblieben ist, also man kann damit Städte vernichten und aber halt nicht ganze Landstriche, wie es heutzutage wäre. Also es kam halt nie zur Zarbombe und auch nie zur Wasserstoffbombe, sondern es sind halt diese trotzdem furchtbaren und auch verheerenden Atombomben, aber ja noch kleine im Verhältnis zu dem, was wir heutzutage so im Arsenal hätten. Ist halt ein Großteil der Bevölkerung vernichtet, aber nicht komplett alles verstrahlt. Und jetzt halt so ein bisschen kann man sich die Frage stellen, so wer hat angefangen? Der angesprochene Präsident in Fallout 2, Dick Richardson, zum Beispiel spricht da, dass China die erste Bombe geworfen haben soll.
Witzig an Dick Richardson ist ja, dass Dick die Kurzform für Richard ist, also heißt er eigentlich Richard Richardson.
Richard Richardson aus dem Hause der Richards.
So, Richie Rich.
Ja, geil. Richie Rich hat also behauptet, dass die Kommunisten angefangen hätten. Was natürlich auch, ne, also ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner würde von sich behaupten, egal ob es eine spätere Regierung ist oder nicht, ja, wir haben dann mal auf den Knopf gedrückt und dann haben wir mal das Beste gehofft, ne. Ist ja Quatsch. Also muss man halt immer so ein bisschen, ne, gucken, klar. Jemand, der in Amerika sitzt und das amerikanische Spiel, würde ich behaupten, wir haben als erstes geworfen. In der Serie?
Naja, es wird ja schon auch in dem Spiel so suggeriert. Also ich meine, es ist der Präsident der Enklave. Wir werden als nächstes, sag ich mal, die ersten Fallout-Spiele so ein bisschen auseinandernehmen, da die Story abreißen und die Enklave spielt auf jeden Fall eine Schlüsselrolle. Und einfach nur kurz erklärt, das ist die Enklave, ist sozusagen ein Zusammenschluss aus hochrangigen Politikern, superreichen Filmstars, richtig krassen Wissenschaftlern, die quasi so eine Art, schlimmes Wort, Deep State etabliert haben vor dem großen Krieg und sozusagen so eine Parallelgesellschaft haben, die sich schon mal abgesichert haben für den Fall der Fälle. Aber mal ehrlich, was würdet ihr tun, wenn ihr Milliarden auf dem Konto hättet und der Dritte Weltkrieg stände im Raum? Man würde wahrscheinlich Ähnliches tun oder sein Geld dafür verwenden, das Ganze abzuwenden, aber das wäre ja nicht egoistisch genug. Aber genau, davon denn ein Präsident würde natürlich einen Teufel tun, irgendwie zu sagen, ja gut, wir waren's. So. Und wahrscheinlich weiß das auch gar nicht besser. Also.
Ja, richtig, genau. Das ist halt die nächste Sache.
Aber ne? Also, die TV-Serie zeigt andere Wege auf, nicht wahr?
Ja, genau. Also das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Haben wir uns neulich erst drüber unterhalten. Also in der TV-Serie wird ja so ein bisschen suggeriert, dass gerade die großen Firmen gar kein Interesse an der Deeskalation haben, sondern da wird ja so ein bisschen der Plot aufgemacht, wo es ja in vielen Spielen so ein bisschen hingeht. Wir als Elite haben jetzt Vaults überall gebaut. Da packen wir unsere Leute rein. Große Firmen können sich natürlich daran beteiligen. Auch hier wieder ein krasses kapitalistisches Interesse.
Ja.
Und ja, eine sehr ausgewählte Bevölkerungsschicht darf da drin halt überleben mit für damalige, also für Fallout-Verhältnisse geiler Technologie.
Und es gab ja, dieses Losverfahren gab es ja. Also es ist ja nicht so, dass das gab es. Dann wurden, sag ich mal, in Fallout 4 ist es so, dass du als Militär, der große Dienste für das Land, sag ich mal, errungen hat oder seine Dienste angeboten hat, als Armeeveteran, kriegst du auch einen Platz. und sowas, ne? Also, ja, es gab verschiedene Verfahren, wie man in diese Vaults kommen konnte.
Genau, jetzt ist da natürlich auch wieder so ein bisschen, bin ich darauf gestoßen, so auf Gerüchte. Ich habe jetzt keine Quelle dazu gefunden, dass es aber durchaus auch Vaults gab, die fertig gebaut waren, wo man aber schon wusste, dass die fehlerhaft waren und dass da so gewisse Lose quasi dahin abgeschoben wurden.
Ja, wir werden auch nochmal auf Vaults direkt in einer anderen Folge eingehen. Es gab ja die Control Vaults, Vaults, die so funktionieren, wie sie beworben wurden. Das waren aber die wenigsten. Denn in den meisten konnten sich halt Funktionäre von Großunternehmen ausleben, Experimente veranstalten, Sozialexperimente oder auch gucken, was passiert, wenn man den Leuten doch so ein bisschen Strahlung aussetzt. Und da gab es die verrücktesten Ideen. Das ist auch in der Serie sehr schön und knackig thematisiert, wie das beworben wurde und womit Investoren dieser Vault sozusagen geködert werden.
Ja, das für alle, die nicht gespoilert werden wollen, hättet ihr diesen Podcast gar nicht anmachen sollen. Also jetzt diese Folge zumindest nicht. Aber da finde ich diese Folge, und auch da sind es ja tatsächlich dann so diese vielleicht 5 Minuten oder so, wenn man das zusammenschneiden würde, ne? Mhm. Die sind so krass.
Ja.
Also als Cliffhanger quasi so für das Ende, wobei es ist ja gar nicht, ist sogar relativ mittig zu dieser Folge.
Ja.
Ist schon krass. Also da fiel mir schon die Kinnlade runter.
Die letzten 2 Folgen geben halt nochmal richtig Tempo, ne?
Ja.
Das meiste passiert eigentlich, glaube ich, in der letzten Folge tatsächlich. Es passiert so viel in der letzten Folge. Ich gucke die Sendung gerade das 3. Mal. Und in der letzten Folge passiert wirklich, wirklich viel. Da werden eigentlich so, ich glaube, für jemanden, der die Spiele halt nicht kennt, ist die letzte Folge so ein richtiger Augenöffner. Ja. Da werden diese ganzen Abgründe und so offenbart.
Einfach. Ja, alles, wo man vorher so ein bisschen noch gerätselt hat und gemunkelt hat, was da wohl dann und so,
ja,
kriegst du mit voller total Keule aber auch rein. Dann
finde ich auch total, total cool, weil ich sag mal, ich habe Fallout immer schon so gespielt, dass ich mir echt viel durchgelesen hat. Ich fand es immer super, diese Holotapes abzuspielen und gleichzeitig noch durch die Gegend zu laufen und einfach wie so ein Hörspiel mir reinzuziehen und einfach den Lore voll mitzunehmen. Obwohl ich auch immer das Gefühl habe, ich habe ihn nie komplett mitgenommen, weil immer zu viel zu tun war. Bei jedem Durchgang habe ich irgendwas vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Fallout so... Ich achte auf sowas nicht, aber ob man das so 100%, ob ich das jemals geschafft habe, alle Nebenquests auch irgendwie abzugrasen, die es abzugrasen ging. Aber nee, ich versuche immer so einen halbwegs homogenen Spiellauf hinzukriegen, dass das auch nicht so ist, dass ich die ganze Zeit nach jedem Quest suche. Aber was ich mitnehme, nehme ich mit so. Die erfülle ich dann auch. Und da habe ich mir immer schon viele Infos reingezogen. Aber die Sendung schafft es einfach fantastisch, das so runterzubrechen, dass es in 8 Episoden passt. Und das ist einfach eine richtig starke Nummer.
Ja, machen wir vermutlich auch noch irgendwann mal ein Recap zu. Absolut. Spätestens, wenn es die zweite Staffel dann gibt.
Ja,
jede Folge live besprochen.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob... Da ist für mich immer die Frage, also wir können diese Folge, würde ich jetzt einmal gerne abschließen, so, was den Lore-Part angeht. Im Prinzip war es das, ja, oder? Also
ich habe auch nichts mehr. Also, wie gesagt, der große Krieg war ja relativ schön. Das ist immer, ne? Man spricht immer dann vom großen Krieg. Ja, natürlich, die Auswirkungen sind riesig, aber der Krieg an sich halt ganz kurz. Ne? Es werden weltweit halt die Atombomben abgeworfen, die Explosionen passieren, viele Milliarden Tote.
Aber es war doch dieses Zitat von Einstein, oder? Er weiß nicht, mit was der 3. Weltkrieg geführt wird, mit was für Waffen, aber der 4. wird wieder mit Speer und Keule geführt oder sowas.
Genau.
Sinngemäß. Und das ist es halt, ne? Also, der Mann, der mutmaßlich dafür verantwortlich ist, dass die Amerikaner so ins Atomwaffenprojekt eingestiegen sind, in diesen Wettlauf, der hat auch, sag ich mal, mit solchen Zitaten viel die Welt von Fallout kreiert.
Ja, wobei er nur den physikalisch-theoretischen Grundstein gelegt
ja,
hat.
Ja,
ne?
Ja, klar, aber daraufhin
Oppenheimer war da tatsächlich.
Ja, absolut. Also auch mega empfehlenswert. Witziger Side-Fact, die Fallout-Serie ist ja vom Regisseur Jonathan Nolan und Oppenheimer ist von Christopher Nolan. Und finde ich sehr, sehr, sehr makaberes Detail, dass die Geschwister Nolan quasi, der eine macht einen Film über die Entstehung der Atombombe, der sehr, sehr ernsthaft und sehr, sehr finster ist. Und der andere macht halt eine Serie über das Leben danach quasi.
Ja, richtig. Also die beschäftigen sich, wenn sie sich mit einem Thema beschäftigen, vollumfänglich damit.
Ja, ja. Das finde ich auf jeden Fall, habe ich auch gerade erst rausgefunden, fand ich auch so, wow, krass.
Ja, schon.
Aber wie gesagt, also das sind generelle Empfehlungen. Ja, guckt euch Oppenländer, genau. Guckt euch Oppenheimer an. Guckt euch die Tschernobyl-Serie auf Amazon. Auch krass, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und wie gesagt, ich glaube, jeder, der das hier hört, hat die Fallout-Serie geguckt. Und ja, wenn nicht, unbedingt, tut es. Wir haben nicht alles gespoilert. Die ist so gut, die ist einfach fantastisch. Ich war rundum überzeugt und war wirklich, wirklich auch skeptisch im Vorfeld. Aber ich weiß nicht, ich bin bei Fallout bin ich nicht so gatekeeperisch unterwegs. Das wird mir bei 40K tatsächlich unterstellt von gewissen Leuten. Aber bei Fallout bin ich total offen, ne? Weil diese Welt einfach uns so, so viel gibt, ne? Also da sind ja im Prinzip keine Grenzen gesetzt, ne? Jetzt mit dem, als Fallout 76 mit den Mothman rauskam und sowas, dass da solche Sachen aufgegriffen werden. Fantastisch, großartig. Liebe ich. Außerirdische Klasse. Es ist alles da, was man braucht. Und es ist alles einfach die Popkultur der 50er Jahre. Finde ich fantastisch.
Ja, mit den Aliens bin ich noch nicht so, aber
ich bin schon alles
offen. Da sprechen wir ein andermal drüber.
Ja, ey, wir sprechen noch über so, so viel. Und ganz ehrlich, wir haben es hier knapp mit über einer Stunde zu tun. Hätten wir beide nicht gedacht. Wir haben beide gedacht, das dauert länger hier heute. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Überblick verschafft, was bei Fallout passiert ist, bevor man überhaupt das erste Mal aus dem Vault kommt. Denn so beginnen ja die meisten Fallout-Spiele. Und ich habe nicht viel mehr zu sagen, außer fette Sorry an NukaCast aus Spanien. Oder Mexiko, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden das nochmal recherchieren.
Spanischsprachig zumindest.
Ja, und wie es jetzt weitergeht, da sind wir intern schon am Machen. Aber natürlich, wenn das hier Leute überhaupt hören, schreibt uns einfach, kommentiert das, schreibt uns Mails, nukacast@gmx.de. Was würdet ihr überhaupt gerne hören? Sollen wir primär über Spiele sprechen? Sollen wir uns mal Einblicke ins Tabletop geben? Sollen wir mit dem Lore so weitermachen? Gucken, was im ersten Fallout so passiert ist. Wo habt ihr Bock drauf? Habt ihr Bock drauf, dass wir über die Serie sprechen, dass wir da irgendwie detailliert Sachen auseinandernehmen? Haut einfach mal einen raus. Was sind eure Wunschthemen? Wir machen jetzt erstmal so weiter, wie wir es gedacht haben. Wir arbeiten uns eine kleine Roadmap, aber wir schieben auf jeden Fall immer Sachen rein. Wenn es um Releases geht, bin ich mir gar nicht sicher, wie wir das hier machen. Wir gucken mal, was wir so aus dem Stand abfeuern können, wie oft wir uns hier sehen. Aber bisher ist es relativ locker und die Arbeit, die dahinter steckt, hält sich, finde ich, meines Ermessens noch stark in Grenzen, oder Gerrit?
Ja, noch geht das. Also Es ist halt, ich meine, wir beide machen Podcasts ja nicht nur hierfür und haben halt einfach auch Bock, so Deep Dives zu machen in so einen Kram rein und macht halt einfach auch Spaß, ne?
Total.
Ja, mehr habe ich auch nicht. Ich wünsche jedem, der das hier gehört hat, wann auch immer er das gehört hat, noch einen schönen Resttag, Restnacht, wie auch immer.
Ja.
Und freue mich auf alles, was wir von der Community zurückbekommen, wenn es den Hörer gibt, wie du sagst. Und dann von meiner Seite aus schon mal ein.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist NukaCast, dein Fallout-Lore-Podcast.